So.
Mache ich jetzt auch bessere Witze.
Los geht's. Herzlich willkommen zur Ausgabe 33 des Science Busters Podcast, produziert wie immer mit Unterstützung der Universität Graz und der TU Wien. Die letzte Ausgabe haben wir geschwänzt, weil wir uns Corona gewidmet haben und das kann mitunter doch ein bisschen länger dauern, aber milde Verläufe, das ist die gute Nachricht, wenn man ordentlich geimpft ist, sind milde Verläufe, darauf kann man sich einigermaßen verlassen. Dafür ist die Nummer 33 unseres Podcasts ganz was Besonderes. Mir gegenüber sitzen drei Menschen gleich, das ist schon einmal außergewöhnlich für den Podcast und das sind auch drei außergewöhnliche Menschen. Herzlich willkommen, Maite Nürnkim, Lars Dietrich und Jens Vöhl. Hallo.
Hallo.
Wenn man euch gemeinsam nennen möchte, seid ihr am bekanntesten als MyLab und arbeitet schon jahrelang miteinander, aber, wie ich erfahren habe, ihr trefft euch gar nicht so oft, sondern das ist eigentlich die Ausnahme, euch gemeinsam in einem Raum zu treffen.
Genau, man muss uns schon nach Wien einladen auf eine Preisverleihung, damit wir uns mal sehen. Tatsächlich haben wir auch schon vor Corona remote gearbeitet. Wir hatten noch nie ein Büro. Mhm. Ich wohne in Frankfurt. Lars kam als erstes zum Team hinzu, der wohnt in Düsseldorf und jetzt kommt noch Jens, der war erst in den USA und ist jetzt in Heidelberg. Allein deswegen sehen wir uns nicht regelmäßig in einem Büro, aber Corona hat natürlich dazu beigetragen, dass wir uns noch seltener sehen. Es ist sehr schön. Also danke für diese Gelegenheit.
Also es ist sehr schön, dass ihr euch seltener seht oder, oder dass ihr euch jetzt einmal sehen könnt. Also es ist doch zufriedenstellend, wenn man mal gemeinsam in einem Raum ist. Wenn man, aber ihr kennt euch ja, aber ihr seht euch eben selten. Aber wäre es besser, wenn ihr euch öfter treffen könntet?
Es wäre wahrscheinlich lustiger, aber weniger effizient zum Arbeiten.
Das heißt, ihr müsstet so wie ich am Anfang viel öfter Vertröstungssätze absondern am Beginn eines Videos, weil schon wieder was ausgefallen ist, weil das Leben interessanter ist als die Arbeit.
Weil wir uns so interessant unterhalten haben, die ganze Woche lang, dass wir schon nicht zusammengekommen sind.
Leider heute kein Video für euch, wir haben uns mal wieder verquatscht. Jens hatte mal wieder spannendes, unnützes Wissen und dann ist das eskaliert und zwei Wochen später sind wir aus der Diskussion. Ja, nee, ich glaube, das liegt natürlich auch mit daran, dass wir uns so selten sehen, dass wenn wir uns mal privat die Gelegenheit haben, also wir versuchen uns ein bis zweimal schon irgendwie zu treffen und dann auch mit unseren Familien irgendwo und dann vielleicht auch für ein Wochenende und ja, dann verquatschen wir sich arg, weil wir ja sonst wenig Gelegenheit haben, uns zu verquatschen, weil wir so fleißig sind.
Also nicht praktizierende Faulpelze.
Ja, genau.
Ihr habt aber alle drei studiert, unterschiedliche Richtungen, wobei Neurobiologie Lars und Neuropsychologie Jens, das klingt zumindest ähnlich, da wird es leichte Überschneidungen geben, aber wahrscheinlich so wie wenn Mikro- und Molekularbiologen in einem Raum sitzen und der Molekularbiologe spricht über sein Fachgebiet, dann hat der Mikrobiologe einigermaßen eine Ahnung, worum es geht. Du hast ja überhaupt Chemie fertig studiert, Da kommt sie euch nicht ins Gehege und deshalb könnt ihr euch so gut leiden?
Ich glaube schon, dass sich Wissenschaftler, so Naturwissenschaftler, es sind wie Hunde, ne? Also weißt du, wenn sich Hunde auf der Straße
treffen. Das heißt, wenn sie treffen, dann gehen sie sofort und riechen am After, so sind Naturwissenschaftler.
So sinngemäß zumindest, ne? Das ist mir auch falsch. Aber man sieht es nicht unbedingt sofort, aber sobald man mal festgestellt hat, auf einer WG-Party, WG-Party ist dafür schon zu alt, ne? Aber auf einer Party oder sonst wo, wenn man sagt, oh, du bist auch Naturwissenschaftler, hat man direkt so eine Connection. Ja. Und versteht sich doch ganz gut, dass dieses sehr nerdige, rationale, das man ja doch zwangsläufig mit ins Privatleben und durch seinen ganzen Alltag schleppt, da können wir gut miteinander relaten, wie die Kids sagen.
Ja, man ist oft schnell auf der gleichen Seite mit Leuten, die auch aus der Naturwissenschaft kommen. Und also, dass wir unterschiedliche Fachrichtungen haben, ist halt sehr nützlich, weil wir uns ergänzen können. Also wenn wir jetzt alle Neurobiologen wären, dann ging es halt bei MyLab immer nur um Neurobiologie, aber so können wir uns ein bisschen breiter fächern. Also wenn wir Chemie, Biologie und Psychologie so als Studium-Hintergrund haben, wo Jens und ich jetzt gelandet sind in unserer wissenschaftlichen Spezialisierung, das hat sich dann ein bisschen überschnitten, aber man hat ja noch die ganzen Sachen, die man so von Haus aus gelernt hat, die man dann auch mitbringt. Und das ist immer sehr gut, dass wir dann verschiedene Expertisen haben.
Tatsächlich ist es auch so, als Lars und ich an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, boah, das wird echt viel Arbeit, wir sollten mal jemanden neu suchen, hatten wir eigentlich gedacht, es wäre cool, wenn wir eine Physikerin hätten oder ein Physiker, meinetwegen auch ein Physiker, aber vielleicht noch mehr so eine Physikerin, weil wir fanden, da haben wir am wenigsten, da haben wir noch so am meisten auch blinde Flecken und wissen auch selber von Haus aus sozusagen wenig. Aber dann hat Jens uns doch so sehr überzeugt, dass wir ihn als Nicht-Physiker da doch genommen haben. Und es war eine sehr gute Entscheidung. Also, ja.
Als Neuropsychologe, was studiert man, was lernt man als Neuropsychologe?
Genau, also ich habe Psychologie studiert auf Diplom und dann promoviert in der Neuropsychologie. Und da geht es im Grunde genommen um das Zusammenspiel zwischen Gehirn, Verhalten und Erleben, sage ich mal. Und da habe ich verschiedene Sachen gemacht. Ich habe angefangen mit Phantomschmerz, was einfach eine, ich sag mal, ziemlich spannendes Konzept ist, wenn man überlegt, wie das Erleben und das Gehirn zusammenhängen können.
Ja, das ist ja überhaupt schon das Spektakulärste. Das ist ja eigentlich schon Rosinenpicken, wenn man mit Phantomschmerzen beginnt.
Ja, es hat halt ganz unterschiedliche Aspekte. Ne? Wenn man mit Patientinnen arbeitet, geht es halt darum, wie kann man es lindern einfach, wie kann das Gehirn helfen dabei, zu verstehen, was man vielleicht besser machen kann. Ganz prinzipiell geht es darum zu verstehen, wo sie überhaupt herkommen. Das ist auch nicht endgültig geklärt. Wobei, da werden wahrscheinlich manche Expertinnen, die am Podcast für uns sind, werden die Faust in die Luft schränken und sagen, natürlich ist es geklärt, es ist so oder so, ja. Und es gibt einfach unterschiedliche Meinungen, wie geklärt es überhaupt ist.
Jetzt hören aber viele Leute dazu, die Phantomschmerzen schon gehört haben. Das ist ja ungefähr so ein Popstar wie Stockholm-Syndrom. Da haben alle irgendeine Vorstellung davon, aber was ist es denn genau?
Also im Grunde ist es so, wenn jemand ein Körperteil verliert durch einen Unfall oder durch klinische Amputation, in aller Regel bleibt dann das Gefühl bestehen, dass das Körperteil noch da ist. Nicht bei allen, aber bei den meisten Leuten. Das kann unterschiedlich ausgeprägt sein, es kann ganz schwach und diffus sein oder es kann extrem klar sein. Das würde ich, wenn man die Augen zumacht, dann sagt man, es fühlt sich an, als wäre meine Hand noch da, ich kann sie bewegen, ich spüre was und so weiter. Und das sind erstmal die Phantomempfindungen. Und wenn die dann schmerzhaft sind, dann sagt man eben Phantomschmerz. Und das ist auch bei den meisten Leuten der Fall.
Aber kann das also kribbeln oder kitzeln sein?
Es kann alles sein. Es gibt's alles. Und es kann sich auch mit der Zeit verändern oder es kann stabil bleiben. Also das macht's auch nochmal, das ist auch nochmal eine Herausforderung rauszufinden, was da genau los ist, woran es genau liegt. Manchmal ist es ja auch so, dass tatsächlich die Amputation auf eine Art gelaufen ist, dass man sagen kann, naja, es gibt noch einen Nervenschaden und es ist tatsächlicher Schmerz sozusagen und hat eigentlich mit diesem Phantomglied nichts zu tun. Deswegen ist es halt sehr individuell unterschiedlich. Und deswegen hatte ja auch die Hirnforschung zum Teil einen abstrakteren Bezug dazu, als zum Beispiel die Ärztin, der Arzt, die jetzt mit Patienten arbeitet und so. Und das ist auch spannend zu gucken, wie viel da die Forschung überhaupt beitragen kann oder ob es einfach so individuell ist, dass man sowieso mit jedem einzelnen Patienten arbeiten muss.
Und wie ist es? Ist es so individuell?
Also die Ausprägung kann extrem unterschiedlich sein und eine Aufgabe der Neuropsychologie ist, dass man eben auch nach Mustern schaut und sagt, vielleicht gibt es ja eine Art der Amputation, die eher zu einer bestimmten Art von Empfindung führt als eine andere und so weiter. Oder inzwischen gibt es zum Beispiel die Idee, dass man sagt, wenn es klinische Amputation ist, man betäubt das Körperteil mit Lokalanästhesie vor der Operation, weil die Hoffnung besteht, dass es vielleicht die Nerven auf eine Art beeinträchtigt, dass nachher keine Phantomschmerzen erscheinen. Ich bin nicht sicher, ob das inzwischen nachgewiesen ist. Ich weiß, es wird probiert und es wird gemacht. Aber so gibt es halt mehr und mehr Ideen, dass man einfach sagt, man versucht einzugreifen und man versucht rauszufinden, was die Mechanismen dahinter
sind. Das klingt ja fast zu gut, die Nerven zu betäuben, damit sie nichts mitkriegen, wenn das Gebiet, für das sie zuständig waren, nicht mehr da ist.
Im Grunde ja, man versucht das Gehirn auszutricksen, aber das ist in der Psychologie ja häufig so.
Aber das ist, glaube ich, überhaupt der erfolgreichste oder vielversprechendste Therapieansatz, weil zeitlang hat man ja gedacht, das sind Entzündungen an den Nervenenden und wenn man so wie beim Metzger noch ein Wurstrad wegschneidet, dann wird es besser.
Das wird bei manchen Fällen bestimmt auch so sein, tatsächlich. Also auch da, das ist auch mit einem Problem, das sich bei vielen Dingen gezeigt hat, manchmal hilft's und man nicht unbedingt weiß, ob es dann nachher das war oder ob dann der Phantomschmerz wiederkommt und so.
Aber ist nicht ganz so ungefähr wie Alternativmedizin, wo man sagt, manchmal hilft.
Ja, ich sage immer, wenn es tatsächlich darum geht, der einzelnen Person zu helfen, ist das natürlich schon das Wichtigste, dass nachher weniger Schmerz da ist. Das ist schon so. Aber wenn man eben halt das wissenschaftliche Auge drauf hat und versuchen wir rauszufinden, was die Mechanismen sind, dann kann man natürlich so nicht arbeiten, sondern muss man wirklich Hypothesen testen und so weiter und das richtig machen. Aber das ist halt auch spannend, was das für eine unterschiedliche Perspektive zwischen, ich sag mal, Behandlung und Ergründung ist. Und da verstehen sich auch nicht unbedingt immer alle in der Forschung gegenseitig.
Wenn man jetzt Muster finden würde und du würdest die beschreiben, dann könnten die deinen Namen tragen. Das ist dann der Phantomschmerz Völli,
würde man das dann so nennen? Der völlige Phantomschmerz ist das.
Ich weiß nicht, ich glaube nicht, wenn man einen Mechanismus entdeckt, oder? Wird der nach einem benannt?
Ja, keine Ahnung, ihr seid die Wissenschaftler.
Das ist eher, glaube ich, wenn man ein neues Syndrom entdeckt oder eine neue Krankheit entdeckt oder so. Da bin ich nicht zuständig.
Das völlige Syndrom, auch gut.
Das, ja, völlig schmerzfrei. Das ist ja nicht eine Behandlungsmethode.
Ich glaube, bei Mechanismen ist es eher so, dass andere die nach einem benennen, oder? Also du entdeckst den und nennst den dann irgendwie sinnvoll beschreibend und andere Leute, die dich cool finden, zitieren das dann und sagen... Das ist der Füllmechanismus, obwohl du das gar nicht so genannt hast.
Ja. Oder das Füllgefühl wird sie eigentlich aufdrängen, wenn wir schon einmal in der Wortspielhölle gelandet sind. Aber ein anderer Therapieansatz, an dem, glaube ich, auch du gearbeitet hast, das ist die sogenannte Spiegelbox, die auch fast zu schön klingt und zu einfach und billig, weil es ist ja Nervenkrankheit, da hat man so im Hinterkopf, das kriegt man nur in den Griff mit aufwendigen Operationsmethoden, mit Hightech-Medizin, aber das ist ja ganz simpel eigentlich.
Ja, also da ist es auch so, dass manche sagen, es hilft, manche sagen, es hilft nicht. Hm. Es klingt tatsächlich auf eine Art esoterisch, dass ich eine Patientin hatte, die nicht mitmachen wollte, weil sie gesagt hat, das klingt nach Quatsch. Mhm. Das will man natürlich als Wissenschaftler nicht hören, aber genau, um es kurz zu erklären, also im Grunde geht es bei der Spiegelbox darum, dass man, wenn es jetzt eine einseitige Amputation war, dass man das Körperteil, das noch da ist, spiegelt, so dass einfach der optische, visuelle Eindruck entsteht, dass die Hand wieder, oder das Körperteil, der Hand, das Bein, wieder da ist und dann so Übungen macht und dann das Gefühl entwickelt oder das Gefühl fördern will, dass jetzt die Hand wieder da ist und die gehört weiterhin zu meinem Körper und alles ist gut. Die Idee dahinter, also die ursprüngliche Idee dahinter war, dass es Krämpfe lösen kann. Das hat sich aber auch gezeigt, es hilft auch, wenn jetzt gar kein Krampf in der Phantomhand gespürt wird. Dann ist jetzt derzeit eher die Idee, dass man sagt, nach der Amputation finden im Gehirn Prozesse statt, die dazu gedacht sind, dass das Gehirn sich auf diese neue Körperform einrichtet. Und wenn das schief läuft, kann es zu Phantomschmerz führen. Und dann sagt man einfach, mit dieser Idee, visuell die Hand wieder zu erzeugen, versucht man das Gehirn zurück zu trainieren zu dem Zustand, das es vor der Amputation hatte, und auf die Art den Schmerz zu lindern. Und da hat sich gezeigt, sowohl in meiner Studie wie auch in anderen Studien, dass es so um die 40% gibt der Patienten, denen das hilft. Also bei beiden, nicht allen. Aber bei denen, wo es hilft, hilft es teilweise ganz massiv und auch andauernd tatsächlich. Also die machen das normalerweise weiter, aber wir hatten dann auch so eine Phase, wo die Leute aufgehört haben und da war der Schmerz trotzdem weiter unten, als er vorher war. Und dann ist es natürlich, wie du sagst, dann ist es eine billige, einfache Methode und deswegen ist es natürlich spannend. Und auch da versucht man rauszufinden, warum es genau funktioniert. Gibt es auch Ideen dazu, was zum Beispiel dann auch dazu führen könnte, dass es nicht funktioniert bei so vielen Patienten. So oder so, schön, wenn es neue Möglichkeiten gibt, die Patienten anwenden können. Es
sind im Wesentlichen nur ein Karton und Spiegel und alles im richtigen Winkel angeordnet und Öffnungen im Karton, dass man halt eine Hand reintun kann.
Genau so ist es. Also solange der visuelle Eindruck entsteht, aha, da ist meine Hand, die ist wieder da und ich kann die kontrollieren, kann die bewegen, das ist das, worauf es ankommt. Es gab eine Folge von Dr. House, wenn das noch jemand kennt, wo er innerhalb von Sekunden bei seinem Nachbarn den Phantomschmerz löste mit. Also er zwingt den mehr oder weniger da, diese Hand in diese Spiegelbox zu stecken. Und der Moment, wo er dann anguckt und einmal eine Übung macht, ist sein Schmerz wie weggeblasen. Das basiert logischerweise auf tatsächlichen Befunden, die es gab, aber nicht in der Extremität. Das war dann doch wieder Fernsehen. Extremität war jetzt auch wieder ein Wortwitz dabei. Aber nicht in diesem, zu dem extremen Ausmaß, ja.
Spontanheilungen sind da selten.
Genau.
Man versucht, die Verschaltungen im Gehirn neu anzulegen oder anders anzulegen, so ein bisschen wie wenn eine Zeitung von Print und Online auf nur Online umschaltet. Man muss mal die Belegschaft, die eigentlich für die Druckausgabe zuständig ist, auch irgendwie unterbringen in der Redaktion.
Im Grunde ja. Also das Gehirn ist sehr gut darin, sich auf neue Situationen einzustellen. Ich sag mal, allein schon, wenn man einen Stift benutzt, stellt sich das Gehirn darauf ein, dass jetzt sozusagen eine Verlängerung der Hand da ist, die man jetzt kontrollieren muss oder so. Man weiß auch, dass zum Beispiel wir haben es heute vom Klavierspielen auch, beim Klavierspielen hat man sehr gut beobachtet, wie sich im Verlauf der Expertise in der Übung das Gehirn auch umbaut, dass einfach die Hand anders repräsentiert wird, damit sie besser kontrolliert werden kann. Da ist das Gehirn sehr gut drin. Und das Gleiche macht es auch, wenn jetzt zum Beispiel eine Hand verloren geht durch eine Amputation. Es baut sich um, es richtet sich auf die neue Situation ein. Das passiert auch an mehreren Stellen im Gehirn. Es ist nicht nur ein Zentrum, wo das passiert, sondern an mehreren Stellen. Aber das scheint eben zu Phantomschmerz zu führen oder zumindest hängt es damit irgendwie zusammen. Und deswegen sagt man dann, man versucht es möglichst zurückzubauen, dem Gehirn einfach beizubringen, nee, die Hand ist wieder da, ist alles gut. Hör bitte auf mit diesem Umbau. Und das scheint nach derzeitigem Kenntnisstand der Mechanismus zu sein, wie diese Spiegelbox helfen könnte.
Jetzt kennt man das von den Händen, von der oberen Extremität. Funktioniert das auch, wenn der Unterschenkel und der Fuß verloren gegangen sind? Und kann man das skalieren?
In der Theorie funktioniert es genau gleich. Ich glaube, es gibt auch Ergebnisse, die ähnlich aussehen. Es ist ein bisschen unterschiedlich dadurch, dass man bei der Hand viel mehr eine Kontrolle drüber hat, wie man Übungen machen kann. Man hat viel mehr sowieso das visuelle Bild der Hand im Kopf, weil man sie häufiger sieht als das Bein, sage ich mal. Es gibt so ein paar Unterschiede, die halt einen Einfluss haben könnten. Aber vom Prinzip her würde es genauso funktionieren, ja.
Jetzt ist, es hat, glaube ich, einen Ig Nobelpreis gegeben einmal für eine Arbeit, die beschrieben hat, dass, glaube ich, in Thailand war das 16 abgetrennte Penisse wieder angenäht werden haben können. Die sind dort aus Eifersuchtsgründen offensichtlich abgetrennt worden von den eifersüchtigen Ehefrauen, weil die Männer ihnen zu viel fremdgegangen sind, was doch eine sehr drastische Maßregelung ist, und die sind dann wieder angenäht worden, das ist beschrieben worden. Gibt's Phantomempfindungen auch nachdem der Penis, was ja nach einer Krebserkrankung sein kann, amputiert werden hat müssen?
Nicht nur nach einer Krebserkrankung, bei eifersüchtigen Ehefrauen ist es durchaus der gleiche Prozess. Ja, also Phantomempfindung kann es bei jeder Art Körperteil geben. Ich habe mit einer Patientin gesprochen, die sich informiert hat über ein Phantomzäpfchen. Es wurde das Zäpfchen entfernt. Ich weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern, warum das passiert ist.
Und sie hatte, Zäpfchen, das ist Gaumenzäpfchen.
Der Uvula, ja, hinten im Rachen. Sie hatte ein Phantomkribbeln in diesem in dem Bereich gehabt und wollte sich da informieren. Und leider gibt es da einfach überhaupt gar keine Forschung dazu, meines Wissens. Aber in der Theorie ist jedes Körperteil irgendwo im Gehirn, sagen wir mal, kartografiert. Also in dem Sinn, dass es Nervenzellen gibt, die sozusagen auf Signale von dieser Stelle warten. Und daher kann nach Amputation jederzeit dieser Prozess stattfinden. Muss nicht unbedingt, aber kann, sodass es dann Fehlempfindungen, Phantomempfindungen, auch Phantomschmerz geben kann.
Wenn man jetzt mit der Spiegelbox so große Erfolge hat, wenn man zwei Extremitäten hat, wir haben mal eine Show Game of Thrones gespielt, jetzt kurz weghören oder leise schalten, falls man das noch schauen möchte.
Achtung, Spoiler.
Und da wird jemandem der Arm, die Hand abgehackt, das kommt vor, aber viel spektakulärer und grausamer wird das auch so inszeniert, wird jemandem der Penis abgeschnitten.
Das beschäftigt dich, ne, das Thema.
Naja, dadurch, dass ich einen habe, spielt da eine gewisse Rolle in meinem Leben, aber...
Good for you.
Aber wenn man eben auf die Spiegelbox kommt, man hat ja nur einen Penis per Definition. Es gibt, glaube ich, ganz seltene Fälle, und die sind dann popkulturell natürlich auch, vor allem seit das Internet so einen großen Erfolg hat, ausgeschlachtet worden, dass es Männer mit zwei Penissen gibt. Es gibt sogar Bücher und noch viele Bilder. Aber wenn man nur einen hat, da kann man trotzdem mit der Spiegelbox arbeiten oder nichts ausrichten.
Also das Spiegeln macht dann wenig Sinn, weil es nichts zu spiegeln
Virtual
gibt.
Virtual Reality oder so?
Virtual Reality gibt es, also es gibt es auch tatsächlich für die Spiegeltherapie. Es gibt eine Version mit so einer VR-Brille zum Gucken, ob das ähnlich funktioniert. Und da war ich auch mit dran beteiligt, und es ist tatsächlich auch ähnlich wie die Spiegelbox. Das heißt, das wäre, genau, virtuelle Penisse. Das wäre eine Möglichkeit.
Mit irgendeiner VR-Brille schaut man in der Gegend herum, und dann schaut man runter, und auf einmal hat man wieder einen Penis, und das Gehirn sagt dann Spitze und reagiert drauf.
Der muss dann aber so aussehen, wie er auch aussah, ne?
Also im besten Fall ja.
Ja, oder besser, weil manche haben eine Vorstellung davon, was sie gern für einen anderen Penis hätten, dann kann man ja ein bisschen designen.
Der muss so aussehen, wie man dachte, dass er aussieht.
Genau. Im Zweifel einfach doppelt so groß machen, Leute sagen, genau so hat er ausgesehen. Ja. Wenn man kein VR will, vielleicht gibt es ja Plastik- oder Gummimodelle von Penissen, wüsste ich jetzt natürlich nichts davon, aber theoretisch, wenn sowas existieren würde, würde sich das auch anbieten.
Weil da gibt es ja Forschung, diese mit Plastikhänden kann man ja wirklich so Scheinempfindungen hervorrufen.
Ja, also tatsächlich gibt es da eine Verbindung. Also diese ganze Spiegelbox-Forschung wurde auch dadurch gefördert, dass man festgestellt hat, je besser, je realistischer, je kontrollierbarer eine Prothese ist, desto weniger Phantomschmerz haben die Leute, einfach als Korrelation. Jemand, der eine komplett kontrollierbare Prothese hat, Roboterhand quasi, hat in aller Regel weniger Phantomschmerz als jemand, der nur eine kosmetische Prothese hat, wobei das auch kein sauberer Vergleich ist, weil üblicherweise gibt man diese Roboterhände nur bei jemandem, bei dem es eine sehr klare Amputation gibt, wo noch Nerven fähig sind und so weiter und so fort. Das heißt, das sind keine zu vergleichenden Gruppen in dem Sinn. Aber trotzdem hat man halt den Gedanken entwickelt, ja, wenn ich diese Hand wieder erzeuge, entweder durch ein Spiegelbild oder als Roboterhand, völlig egal, vielleicht hilft es ja tatsächlich. Und dementsprechend gibt es auch diese Gummihandideen, das kann man dann mit nicht amputierten Leuten ebenfalls ausprobieren, wo man eine Hand zum Beispiel unter dem Tisch versteckt und durch eine Gummihand ersetzt, auch wieder visuell. Und wenn man dann zum Beispiel ein Wattestäbchen nimmt und auf die Gummihand tippt und auf die echte Hand, die dann verdeckt ist, auch, dann kann der Eindruck entstehen, aha, die Gummihand oder Prothesenhand gehört jetzt zu meinem Körper. Auch das ist was, das man im Gehirn messen kann. Man kann dann sehen, wie das Gehirn sich darauf einrichtet. Wie gesagt, wie beim Stift auch. Aha, dieser Gegenstand ist jetzt einfach Teil meines Körpers. Und wenn man sich einen Witz machen will, nimmt man Hammer und haut auf die Gummihand. Die Leute reagieren dann entsprechend. Wenn die Illusion stattfindet,
dann lacht der Forscher.
Genau.
Ja, das ist toll. Das durfte ich auch schon mal machen für eine Sendung. Das hat viel Spaß gemacht, ja.
von Neuropsychologie zu Neurobiologie. Du hast Biologie studiert, Lars, und dann auf Neuro erweitert, quasi das Zusatzpackage gelöst. Was macht man als Neurobiologe? Du hast über Schlaf viel gearbeitet, stimmt das?
Genau, ich habe Biologie auf Diplom studiert und meine Abschlussarbeit war einfach in einer Gruppe, die eben ein neurobiologisches Thema hatte. Und meine Doktorarbeit habe ich dann auch über ein neurobiologisches Thema gemacht, aber noch nicht über Schlaf. Und als ich dann den Doktor in der Tasche hatte und mich entschieden habe, dass ich in der Forschung bleiben will, habe ich überlegt, ob ich mit dem Thema, das ich in der Doktorarbeit gemacht habe, wirklich weitermachen will oder ob es nicht doch noch ein cooleres gibt. Mhm. Weil das ist jetzt das, womit ich vorhab, mein wissenschaftliches Leben zu verbringen.
Ist das schon so am Beginn, womit man beginnt zu forschen, dass wenn man dann einmal 3, 4, 5 Jahre investiert hat und draufkommt, das ist eigentlich halb so spannend, wie man gedacht hat, und man kommt da nicht weiter, dann schmeißt man es nicht weg?
Je später du das Thema wechselst, desto schwieriger wird es, dass du das noch hinkriegst. Dass du trotz dieses Wechsels eine realistische Karriereaussicht in der Forschung hast. Mhm. Und das war so für mich gefühlt so die letzte Chance, noch mal zu wechseln, wenn ich es denn will. Da habe ich mir eine Liste gemacht mit, wenn ich alles machen könnte, was ich wollte, was wäre da drauf? Und dann hat sich schnell für mich rauskristallisiert, dass ganz oben auf der Liste Schlafforschung war, mit der ich mich vorher gar nicht so sehr beschäftigt habe. Dann habe ich angefangen, Studien zu lesen, was denn in der Richtung überhaupt gemacht wird, was gibt es denn für verschiedene Unterfelder in der Schlafforschung. Und dann habe ich dann für meinen Postdoc, also die Zeit nach der Doktorarbeit, die nächste Karrierestufe, bin ich dann nach Kalifornien gegangen in einer Arbeitsgruppe, die gerade was sehr Interessantes über Schlaf veröffentlicht hatten und habe gefragt, ob ich nicht daran bei denen arbeiten könnte. Haben mir gesagt, ja, kann ich, und das habe ich dann gemacht, war sehr cool. Und so bin ich in die Schlafforschung eingestiegen.
Das klingt jetzt natürlich viel, viel einfacher, als es in der Realität war, dass du wirklich so viel Glück gehabt, weil sie was zu suchen und zu denken, da würde ich gerne mitarbeiten, anrufen oder hinschreiben und sagen, ich würde gerne, und dann geht's. Also so einfach kommt man in Forschungsgruppen?
Ja, die müssen natürlich
ja,
den
genau,
Eindruck haben.
Ja genau, die nehmen haben. Jeden. Also Forschung ist, da gibt es überhaupt gar keine Qualitätskontrolle.
Die müssen natürlich den Eindruck haben, dass sie was davon hätten, wenn ich zu denen kommen würde. Mhm. Also dann geht es natürlich um die vorherige Arbeit, die du gemacht hast und was du für Noten hattest und was du so rausgekriegt hast und sowas.
Ich glaube, und in den USA gibt es viel mehr interdisziplinäre Gruppen, habe ich den Eindruck. Das heißt, es ist ja auch ein ganz schöner Gewinn, so ähnlich wie auch jetzt bei MyLab, wenn Menschen mit verschiedenen, auch wissenschaftlichen Backgrounds zusammenkommen und jeder so seine eigene Kompetenz und Expertise reinbringt. Und ich habe schon das Gefühl, gerade in den USA gibt es da mehr von solchen Forschungsgruppen, die dann so ein bisschen breiter aufgestellt sind, ne?
Ja, die haben sich dann gedacht, da holen wir uns einen deutschen Schläfer in die Forschungsgruppe.
Nee, Deutsche sind ohne Witz total beliebt im Forschungsausland, also weil das Klischee des fleißigen Deutschen schon so ein bisschen stimmt.
Ja, ich hab mit vielen Klischees gebrochen in Amerika. Wenn man so Sachen gesagt wie, ich dachte immer, die Deutschen, die wären so pünktlich. Also,
naja. Ich habe auch gemerkt in den USA, dass wenn man einen deutschen Akzent hat, wird man auch in der Forschung ernster genommen. Deswegen kriegt man ihn auch so schwer los. Wenn man da auftritt und sagt, ja, einfach ein zu Coffees, please. Dann denken alle, man ist ein Genie, weil man aus dem Ausland kommt. Ja,
oder man ist schwer bewaffnet und die Artillerie steht vor der Tür, wenn es nicht sofort serviert wird.
So oder so. Gibt Respekt.
Woran hast du denn dann gearbeitet in Kalifornien?
Meine Hauptfragestellung war die Schlafhomöostase. Und Homöostase ist immer ein Prozess, ein ganz, ganz grundlegender Prozess des Lebens, wo es immer darum geht, dass ein Lebewesen irgendeine Funktion in einem Bereich hält, wo es sich da gut mit leben lässt. Mhm. Dass man zum Beispiel nicht zu viel Wasser im Körper hat, aber auch nicht zu wenig, sondern genau richtig. Dass es nicht zu kalt ist und nicht zu warm, sondern genau richtig. Das sind immer homöostatische Prozesse. Und es gibt auch eine homöostatische Regulierung von Schlaf. Schlaf ist über zwei Prozesse reguliert. Einmal den zirkadianen Prozess, der dafür sorgt, dass ich nachts müder bin als tagsüber. Und den merke ich zum Beispiel, wenn ich einen Jetlag habe. Da ist es eigentlich Tag, wo ich hingefahren bin, aber für mich, für meine innere Uhr wäre es noch Nacht und dann bin ich auf einmal ganz müde. Und der zweite Prozess ist halt der homöostatische, der dafür sorgt, dass ich jeden Tag eine bestimmte Menge von Schlaf, so ein bestimmtes Pensum erreiche. Und wenn ich da drunter bin, bin ich besonders müde und will mehr schlafen, will vielleicht Schlaf nachholen. Ja, und wenn ich genug habe, wache ich auf. Also je länger ich wach war, desto müder werde ich. Das ist die homöostatische Regulierung von Schlaf. und wie die zirkadiane Regulierung funktioniert, das haben wir sehr gut verstanden mittlerweile, wie, wie diese innere Uhr aussieht, wo die im Gehirn sitzt und wie die funktioniert. Da wissen wir sehr, sehr viel drüber. Aber wie dieser homöostatische Mechanismus funktioniert, den ich mir so vorstelle wie so eine Sanduhr eher. Also wenn du wach bist, ist die Sanduhr in der eine Richtung und da rieselt der Sand runter und je mehr Sand im unteren Compartment ist, desto müder bist du. Und wenn du schläfst, drehst du die Sanduhr wieder um und dann rieselt das zurück. Und wenn das zurückgerieselt, ganz vollständig zurückgerieselt ist, bist du halt ausgeschlafen. Und was diese Sanduhr ist, woraus die besteht molekular, wo die im Gehirn sitzt, das ist sehr, sehr schlecht verstanden und da wissen wir sehr, sehr wenig drüber. Und diese Arbeit von dieser Arbeitsgruppe in Kalifornien, die da gerade rausgekommen ist, die mich auf diese Gruppe aufmerksam gemacht hat, da ging es um einen bestimmten Typ von Gehirnzellen, der aktiv ist im Schlaf. Also diese Gehirnzellen sind an, wenn das Tier, die haben die in Ratten gefunden und dann später gezeigt, dass das in Mäusen auch so ist. Also wenn das Tier schläft, ist dieser Typ von Gehirnzellen an und wenn das Tier wach ist, ist dieser Typ von Gehirnzellen aus. Hm. Das fand ich super spannend, besonders weil es in einem Gehirngebiet in der Hirnrinde liegt, die eigentlich dann aktiv ist, dann wach ist, wenn wir wach sind, weil da so die ganzen bewussten Prozesse sitzen. Also wenn du bewusst was siehst, dann ist die Gehirnrinde aktiv. Und wenn man schläft, wie man sich so vorstellen würde für so ein Gehirngebiet, ist die sehr viel weniger aktiv. Außer im Traum, dann legt die wieder los. Aber so im Nicht-Traumschlaf, da ist sie sehr stark zurückgefahren. Außer halt diese sehr raren, spärlich verteilten Zellen in dieser Hirnrinde, die genau das Gegenteil machen von allen Zellen drumherum. Das fand ich halt mega spannend. Und dann hatten die auch schon ein paar Hinweise, dass die vielleicht was mit Schlafhomöostase zu tun haben könnten. Und dann bin ich da tiefer eingestiegen und habe mir genauer angeguckt, ob die wirklich mit Homöostase zusammenhängen, ob die wirklich ein Gefühl dafür haben, wie lange das Tier schon wach war, bevor es schlafen gegangen ist und solche Sachen. Ja, und als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich dann noch eine zweite Frage dazu genommen. Da ging es mir um die Funktion von Schlaf. Also was passiert eigentlich, wenn wir dieses homöostatische Schlafbedürfnis, das, was diese Sanduhr, wie immer die auch wirklich funktioniert dann im Gehirn, die sorgt ja dafür, dass wir ein bestimmtes Schlafpensum erreichen oder erreichen wollen, das Bedürfnis haben, das zu erreichen. Und wenn wir das aber nicht haben, sondern die ganze Zeit immer zu wenig schlafen, was passiert dann eigentlich? Was ist das egal, ob wir das machen? Also wenn es geht nur darum, dass man ein bisschen müder ist und dann beißt man sich halt ein bisschen mehr durch, aber dann funktioniert es auch. Oder haben wir irgendein Risiko, wenn wir sowas machen? Und das war eher die Frage, die mich dann beschäftigt hat. Und ich habe mich dann auf die neurodegenerativen Erkrankungen konzentriert, weil eine Vorstellung ist, also wo man auch Hinweise für gesehen hat, dass eine Funktion von Schlaf, sieht so aus, als wäre eine Funktion von Schlaf, das Gehirn gewissermaßen in Stand zu halten, also nicht Sachen zu reparieren, die kaputt sind, sondern so wie das Ölen von einem Zahnrad oder das Ölen von einer Kette oder das Putzen von einem Scharnier oder sowas, dafür da ist, die Sachen zu verhindern, dass die Sachen kaputt gehen. Und wenn du dieses Instandhalten nicht machst, dann gehen die halt schneller kaputt. Dann rostet die Kette dir irgendwann durch und zerreißt halt, wenn du sie nicht regelmäßig ölst. Und es gibt eine Vorstellung, dass Schlaf so eine Funktion fürs Gehirn haben könnte und dementsprechend gesunder, regelmäßiger Schlaf mit dazu beitragen kann, dass man auch länger im Alter geistig fit ist. Hm. Und dieser Frage bin ich dann nachgegangen. Und ja, das war so mein zweites Standbein.
Das heißt, we're all doomed. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Martin, aber wir kriegen alle zu wenig Schlaf.
Ich schlafe tatsächlich sehr wenig.
Junge Eltern.
Hauptsächlich an meinem kleinen Sohn. Ja.
Aber jetzt gibt es ja schon lang genug Nachwuchs in der Menschheitsgeschichte. Da sollte ja das Gehirn eigentlich darauf eingestellt haben, dass die Zeit, in der Kinder heranwachsen, für die Eltern nicht das Leben verkürzen? Ja, oder ist das der Evolution vollkommen wurscht, weil nach der Fortpflanzung kann man eh sterben, evolutionär gedacht?
Vielleicht das, aber Nachwuchs ist ja das eine und die Arbeit ist das andere. Ich glaube nicht, dass das richtig ist, dass wir so viel arbeiten. Hm. Also das war ja früher schon nicht so. Es war schon irgendwie zeitweise stressiger, weil da ging es halt eher um literal Leben oder Tod. Aber dieses ständige Arbeiten, das ja eigentlich der Konflikt ist, also wir sagen mal, wegen den Kindern, man könnte natürlich genauso sagen, wegen der Arbeit. Ne? Ja. Irgendwie sind die Kinder ja auch wichtiger, aber ja.
Ist das ein Unterschied, weil du sagst, gesunder Schlaf, der ungesunde Schlaf ist vermutlich der, wenn man sich mit einem Vollrausch ins Bett legt, ist das ein ungesünderer Schlaf, als wenn man einfach müde einschläft?
Ja, ich sag mal, nach allem, was wir wissen, ja. Das ist so ein bisschen, ich hab gerade von der Funktion von Schlaf geredet, von einer der Funktionen von Schlaf. Die Schlaffunktionen sind alle so ein bisschen hypothetisch. Also wir haben für verschiedene Funktionen ganz gute Hinweise und wir sehen, wenn man nicht genug schläft, dann erhöht man das Risiko für bestimmte Erkrankungen, zum Beispiel die neurodegenerative Erkrankung oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankung oder Stoffwechsel, so Diabetes und solche Sachen, das Risiko erhöht sich auch. Aber wie genau der Mechanismus ist und Schlaf wirklich funktionell das beeinflusst, wissen wir nicht so genau und deswegen können wir es auch nicht messen. Und wir können messen, dass sich die Hirnwellen, die typisch für bestimmte Schlafphasen sind, dass die anders aussehen, wenn du Alkohol getrunken hast. Und zwar sehen die so aus, dass du flacher schläfst und nicht so diese Zeichen für tiefen, langen Schlaf, das hast du nicht mehr so stark, wenn du Alkohol getrunken hast. Und daraus ist es zumindest sehr verlockend, Schluss zu folgern, dass das dann irgendwie so ist, als hättest du zu wenig geschlafen, auch wenn du mit Alkohol lange geschlafen hast und dann wahrscheinlich auch diese Krankheitsrisiken dadurch erhöhst. Aber da muss man halt sehr vorsichtig sein, sowas so knallhart zu sagen, weil letztendlich ist dieser Effekt nicht wirklich sicher gezeigt. Aber nach allem, was wir wissen, ist das so. Also Alkohol selbst ist natürlich immer ungesund, aber unter anderem auch, weil er die Schlafqualität heruntersetzt.
Weil betrunkene Gehirnzellen schlechter die Wartungsarbeiten durchführen können?
Ja, das wäre zumindest die Hypothese. Ja.
Jetzt habe ich irgendwann einmal gehört, dass es darum geht, Proteine so zu falten oder die kaputt sind, so wegzureimen, wenn man sie nicht mehr richtig falten kann, weil die nur dann gut funktionieren, wenn sie richtig gefaltet sind. Und das ist eigentlich ein Teil der Aufgabe des Schlafs. Hat sie das bestätigt?
Also Proteine funktionieren nur gut, funktionieren überhaupt nur, können ihre Funktion nur erfüllen, wenn sie richtig gefaltet sind. Das gehört, wie ein Werkzeug eine bestimmte Form haben muss. Diese Form kriegen die Proteine durch die Faltung. Die sind halt irgendwann nicht mehr in Ordnung, weil da irgendwas mit der Faltung zum Beispiel nicht mehr stimmt und sind dann sozusagen abgelaufen und müssen weggeräumt werden. Und das ist ein Teil dieser Wartungsarbeiten. Ja, wenn was in den Zellen nicht in Ordnung ist, kann es auch sein, dass die von Anfang an schon schlecht gefaltet werden und dass das besonders häufig passiert. Und das muss halt auch in den Griff gekriegt werden von der Zelle. Da gibt es bestimmte Maßnahmen, die Zelle dann ergreifen kann, damit diese Faltung besser funktioniert und stabilisiert wird und so. Schlaf hat anscheinend damit was zu tun. Noch so ein bisschen allgemeiner und vielleicht ein bisschen greifbarer, was sich auch vor einigen Jahren gezeigt hat, ist, dass nicht nur fehlgefaltete Proteine, sondern auch bestimmte Stoffwechselprodukte sind so ein Müll, den eine Zelle produziert. Also einfach durch die normale Arbeit, die eine Zelle jeden Tag macht, wie Leben, entstehen Abfallprodukte, die weggeräumt werden müssen.
Und, das ist so, wie man nach dem Kochen halt die Küche wieder zusammenreiben
muss. Ja, ganz genau. Einen Topf sauber macht und den Müll runterbringt und sowas. In unserem Körper gibt es das lymphatische System. Das ist diese helle Flüssigkeit, nicht das Blut, sondern so weiße Flüssigkeit, helle Flüssigkeit, klare Flüssigkeit, die man im Gewebe hat. Das ist die Lymphflüssigkeit und das lymphatische System ist so eine ganz langsame Bewegung, die dann solche Abfallprodukte mitnimmt und dann so abtransportiert zu den Organen im Körper, die dann die Müllabfuhr übernehmen.
Zu den Detox-Organen, genau.
Das Detox-System. Und im Gehirn gibt es komischerweise kein lymphatisches System. Und dann fragt man sich natürlich, was passiert eigentlich mit dem Müll vom Gehirn? Dann gab es eine Arbeitsgruppe, die da genau diese Fragestellung sehr, sehr verbissen verfolgt hat. Und die haben das auch in Ratten untersucht mit so bildgebenden Verfahren, dass man ins Gehirn gucken kann und sich angucken kann, wie bestimmte Substanzen sich da verteilen und abtransportiert werden und so. Und die haben dann mehr durch Zufall rausgefunden, dass das auf einmal viel schneller geht, wenn die Ratte eingeschlafen ist. Mhm. Und so haben sie das glymphatische System, haben die das genannt, entdeckt. Und das hat sich gezeigt, dass eine Funktion von Schlaf eben ist, dass in den Zellzwischenräumen die Sachen, die sich da angesammelt haben, dass die im Schlaf ganz besonders gut wegtransportiert werden können. Und was genau die Folgen davon sind, wenn das nicht richtig funktioniert, ist dann auch so spekulativ, aber es ist halt sehr, sehr naheliegend, dass das auch mit der Hirngesundheit natürlich zu tun hat. Der Müll nicht runtergebracht wird, dann wird's halt, dann ist es halt dreckig. Ja.
Und warum jetzt Glym, also von lymphatisch?
Ja,
war das eine deutsche Arbeitsgruppe und das G steht für Gehirn? Oder?
Das G steht für Gliazellen.
Das ist ein Gliazellen.
Typ von Gehirnzellen, die damit zu tun haben.
Jetzt kann man das relativ schnell, wenn man übernachtig ist, reparieren, indem man sie ein-, zweimal ordentlich ausschläft, ist man wieder ganz gut hergestellt. Umgekehrt funktioniert es aber nicht, wenn man weiß, man hat große Belastung vor sich, wo es besser wäre, wenn man durchmachen könnte, kann man nicht 3 Nächte lang schlafen. Also vorschlafen funktioniert nicht, nachschlafen schon.
Genau, so kann man es verkürzt sagen. Also ich habe diese Sanduhr genannt. Also im Schlafen drehst du die Sanduhr um. Und wenn du ausgeschlafen bist, ist sie ganz leer. Und leerer als leer geht's nicht. Also du kannst Schlaf nicht aufsparen. im Gegensatz zu Essen zum Beispiel, ne? Wenn man immer mehr isst, als man braucht, dann spart man das auf der Plauze. Mhm. Und in schwierigen Zeiten kann man dann davon zehren. Das funktioniert mit dem Schlaf nicht. Aber so ein bisschen diese Vorschlaf-Idee funktioniert so gewissermaßen ein bisschen. Also wenn du weißt, jetzt hast du eine 48-Stunden-Schicht oder so, dann ist es schon jetzt nicht unsinnig, vorher nochmal einen Mittagsschlaf zu machen, weil du ja morgens, in dem Moment, wo du morgens wach bist, hast du die Sanduhr umgedreht. Das heißt, es sammelt sich ein bisschen Schlafdruck bis zur nächsten Nacht an. Und wenn du weißt, diese Nacht wirst du nicht schlafen, kann das schon sinnvoll sein, dann vorher so ein kleines Nickerchen zu halten, um die Sanduhr vorher schon mal umgedreht zu haben und dann mit möglichst leerer Sanduhr dann in dieser 48-Stunden-Schicht zum Beispiel zu starten. Deswegen ist das nicht völliger Unsinn, vorschlafen zu wollen, aber genau, man kann nicht wirklich auf Vorrat schlafen.
Jetzt gibt es ja noch in der Neuropsychologie mit den Phantomschmerzen quasi so eine Art Popstars, die Begriffe, die es über die Disziplin hinaus geschafft haben, sondern auch in der Neurobiologie oder in der Schlafforschung. Es gibt nämlich, wo Leute sagen, dass sie im Schlaf Dinge machen, bis zu andere umbringen oder attackieren, aber nichts davon mitbekommen.
Ja.
Das klingt jetzt sehr nach Urban Legend, aber sowas ist vorstellbar?
Ja, nee, absolut. Also Schlafwandeln, da hat eigentlich jeder schon mal von gehört. Und das ist quasi eine Variante davon. Also im Schlaf sprechen auch und Schlafwandeln. Und wenn man im Schlaf rumgehen kann, kann man auch alle möglichen anderen Sachen im Schlaf machen. Zum Beispiel ins Auto einsteigen und losfahren. Und ob man das noch Schlafwandeln nennt oder Schlafautofahren, ist so ein bisschen Definitionssache. Aber es gibt eben auch der Überbegriff ist Parasomnia. Und es gibt eben auch die Sexsomnia. Ob man sagt, das ist Schlafwandeln, wobei jemand Sex hat, oder es ist Schlafsex, das ist dann auch wieder eine Frage, ob man einen eigenen Begriff für nutzen will, aber es ist absolut möglich, dass das passiert und es gibt mehrere bekannte Fälle, wo sowas passiert ist.
Ich habe doch auch einen Mord in ich glaube Großbritannien, wo der Schuldige, der hat seine Frau umgebracht im Schlaf und wurde tatsächlich auch von der, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ich meine, es war eine Jury als unschuldig befunden.
Er konnte das Gericht überzeugen, dass er das wirklich im Schlaf gemacht hat und weil er eben auch eine Geschichte von so einem Verhalten hat, die dokumentiert war. Mhm. Also ich habe jemanden kennengelernt, der in Amerika öfter für solche Verhandlungen als Gutachter eingeladen worden ist, ein Schlafforscher, der leider kürzlich verstorben ist. Und der hat mir erzählt, also man kann nicht beweisen, dass das wirklich Schlafwandeln war. Man kann aber prüfen, ob es plausibel ist, ob die Geschichte plausibel ist. Also zum Beispiel, ob diese Person eine Geschichte von Schlafwandeln hat und ob das, was in dieser Nacht passiert ist, dazu passt, dass jemand jetzt schlafwandelt. Und da gibt's halt bestimmte Sachen. Und wenn sich jemand eine Geschichte ausdenkt und sich mit dem Thema nicht auskennt, dann werden da viele Sachen bei sein, die nicht passen, wo man sagen kann, das ist nicht glaubwürdig, dass der wirklich geschlafen hat. Bei diesem Verbrechen, wenn das jetzt ein Verbrechen ist.
Aber das heißt, entsprechende Forscher oder Forscherinnen, die sich gut damit auskennen,
könnten. Ich wollte sagen, wenn man da langfristig einen Partnerschaftsmord planen möchte, dann kann man das in der Bildgebung nachweisen, dass jemand überhaupt kein Schlafwandler ist, obwohl er sagt, er schlafwandelt.
Du kannst nicht sagen, ob jemand letzte Nacht geschlafwandelt hat, aber du kannst sagen, jetzt schlafwandelt jemand, wenn du ihn entsprechend an Messgeräte angeschlossen hast. Du siehst dann im Gehirn, dass derjenige schläft und du siehst halt mit deinen Augen, dass er durch die Gegend läuft. Und beim Schlafwandeln ist es nicht so, dass die Leute träumen und ihren Traum ausleben, sondern die sind halt in so einem komischen, unbewussten, halbbewussten Zustand, dass sie so Sachen zwar sehen und sowas wie eine Tür aufmachen, kriegen die hin, aber machen dann oft Sachen, die dann doch nicht zur Umwelt passen, dass sie so ein bisschen wie so ein Zombie aus dem Zombie-Film, dass er irgendwie mit der Umwelt interagieren kann, aber nicht ganz. Das ist so Schlafwandeln, das ist Non-REM-Schlaf, also im Nicht-Traumschlaf. Und wenn man im Traumschlaf schlafwandelt, das ist ein anderes Leiden, hat andere Mechanismen, das nennt sich REM Behavior Disorder. Und die Leute, die sind auch viel, also die leben dann wirklich ihren Traum aus und die sind viel aktiver und das ist oft viel spektakulärer und die haben halt oft so Sachen, dass sie mit jemandem kämpfen und das ist halt mega, kann gefährlich sein, wenn dein Bettpartner sowas hat, wie dieser Fall, den die Mai gerade erwähnt hat, das war wahrscheinlich REM Behavior Disorder. Und da muss man halt, aufpassen, dass man zum Beispiel in einem Schlafsack schläft, den man selbst nicht aufkriegt oder so, damit man dann sich so selbst und andere schützt.
Pucksack, genau.
Martin, ich finde es sehr auffällig, dass du mir viel mehr Penisfragen gestellt hast. Und ich habe jetzt darauf gewartet, kommst du was wie, kann Penis einschlafen? Was passiert, wenn der Penis falsch gefaltet ist, wie ein Protein?
Das wäre eh interessante Frage. Wenn man blöd am Arm einschläft, dann nennt man das ja, der Arm schläft ein. Das ist ja unangenehm in der Früh, weil man nicht gut bewegen kann. Es Gibt es ja Erektionen im Schlaf, wenn man da blöd liegt, dann kann der Penis einschlafen, um der Publikumsfrage weiterzugeben.
Ja, das ist natürlich ein Misnomer, zu behaupten, der Arm wäre eingeschlafen, aber es ist halt, wir benutzen halt Schlaf in der Alltagssprache sehr, sehr unscharf. In der Wissenschaft ist es ziemlich scharf definiert, was Schlaf eigentlich ist. Also man schläft zum Beispiel auch nicht ein, wenn man narkotisiert wird. Narkose ist ein anderer Zustand als Schlaf. Mhm. Der Penis kann nicht einschlafen, weil Schlaf eine Sache des Gehirns ist.
Aber sagt man nicht, dass so viele Männer damit denken?
Ich wollte gerade sagen, dass dieses Missverständnis können wir an dieser Stelle auch schon mal debunken. Es gibt kein Hirn im Penis. Ja,
als Biologe.
Es fühlt sich manchmal so an, ja. Aber es gibt tatsächlich gar keins. Das hat die Wissenschaft bestätigt.
Ja, aber das mit den Erektionen im Schlaf, das stimmt. Das hat man zum Teil auch benutzt, um Schlafphasen besser zu bestimmen. Mhm. Dass man Messkleber auch an die Geschlechtsorgane macht und deren Verhalten beobachtet. Aber es
ist das so ein EEG-Kleber dann?
Genau. Ah, ja. Aber das braucht man nicht, weil man genauso gut die Schlafphasen auch ermitteln kann, wenn man einfach Muskelspannung irgendwo anders misst. Und das ist für die meisten eher unangenehm. Deswegen macht man das heute normalerweise nicht mehr.
Aber Fun Fact, völlig unnützes Wissen. Man kann einen Ring Es gibt die Methode, dass man einen Ring aus Briefmarken um den Penis macht beim Einschlafen und dann schaut, ob der am nächsten Morgen intakt ist, um selber zu wissen, ob man nachts eine Erektion hatte.
Wie, Ring aus Briefmarken?
Also du nimmst Briefmarken und du klebst die quasi.
Also muss man schon anfeuchten auf der
gummierten Seite? Ja, ich glaube ja. Und dann machst du es um den Penis und wenn der sich quasi dann vergrößert in der Nacht, dann reißen die quasi da auf an dieser Perforation. Und wenn das nicht so ist, dann heißt es...
Ach so, ein Ring an Briefmarken, die erst zusammenhängen, nicht
genau,
einzeln.
Genau so ist es. Ja, sonst, du kannst auch dekorieren einfach. Aber in dem Fall wäre der Gedanke, dass sie zusammenhängen.
Jetzt möchte ich natürlich wissen, warum man das dick auftragen, aber mehr als zwei Briefmarken braucht man ja normalerweise nicht.
Na, du brauchst diese internationalen, die so 1,60 Euro wert. Und warum man das macht, ist, es gibt teilweise, dass wenn der Penis bei der Verwendung nicht so reagiert, wie er soll, dass man dann guckt, ob er zumindest nachts funktioniert. Weil wenn er da auch nicht tut, dann kann es ein anderes Problem sein, als wenn er nur in der entsprechenden Situation
ist. Das heißt, wenn die Briefmarken an der Perforation durchgerissen sind, dann sollte man Partner, Partnerin wechseln und ansonsten ist es ein organisches Problem.
Ich gebe jetzt keinen Rat direkt über den Podcast, aber ja, es ist dann ein anderes Thema, das man bearbeiten muss in jedem Fall.
Ganz kurz noch letzte Frage zum Schlafwandeln. Man hört immer, dass man Schlafwandler, Wandlerinnen nicht ansprechen soll, während sie wandeln, weil dann wird's gefährlich werden und die finden schon eigentlich wie selbstfahrende Autos wieder nach Hause, wenn man sie in Ruhe lässt. Das stimmt?
Nö, also in Ruhe lassen würde ich die nicht. Gerade wenn derjenige so Richtung Straße geht oder sonst was oder in die Küche, wo Messer sind und so. Ich würde da nicht einfach wieder ins Bett gehen und sagen, der kommt schon wieder. aber der Rat ist halt, dass man sie nicht wecken soll, weil wenn man aus dem Schlaf gerissen wird, ist das halt unangenehm und man kann da schlecht gelaunt reagieren. Das ist der ganze Hintergrund.
Ja, aber das kann man ja von wachen Menschen jederzeit auch haben. Und wenn man dann die Schlafenden vor was bewahrt, ist es ja eher günstig.
Ja, also normalerweise braucht man denjenigen auch nicht so aufwecken, schütteln und laut ansprechen oder so, sondern kann ihn einfach zurück ins Bett bugsieren. Mhm. Und wenn derjenige sich dann wieder hinlegt...
Kann man nicht auch reden? Oder kann man versuchen, sich mit denen zu unterhalten, sagen, hey... Komm, wir gehen ins Bett.
Ja, man kann das schon machen, aber meine Kinder zum Beispiel, also Kinder schlafwandeln ja viel mehr als Erwachsene, glaube ich.
Und die gehen ja schon im Wachzustand nicht ins Bett. Dann gibt's ein Sleep Tantrum. Komm, wir gehen ins Bett. Nein! Papa, ich
hasse dich. Ja, aber die haben sie jeweils überhaupt nicht erinnern können daran, dass das vorgefallen ist. Mhm. Auch wenn sie mir geantwortet haben sogar auf meine Ansprachen. Gut, also man soll sich doch vor Verletzungen schützen und ansonsten hat man vielleicht auch gute Zeit, wenn man eine Zeit lang zuschaut, was sie denn so machen wie der Saugroboter, der im Wohnzimmer herumfährt. Mai, du hast ganz was anderes studiert, ohne Neuro, obwohl es das, glaube ich, auch gäbe, Neurochemie, aber das war nicht die Fachrichtung, die du eingeschlagen hast, sondern nur Chemie, klingt jetzt natürlich blöd, aber das war's.
nur Chemie und meine Spezialisierungsrichtung war Polymerchemie. Mhm. Polymere ist ja letztendlich Kunststoff. Man denkt bei Kunststoff natürlich in erster Linie an Plastik. Und Plastik ist ja eigentlich auch ziemlich cool. Also Plastik hat oder Kunststoffe und Plastik haben ja unser modernes Leben, so wie wir es kennen, auch mit ermöglicht. Das Problem mit Plastik ist natürlich, wie wir es wegschmeißen. Eigentlich ist Plastik, sollte Plastik nicht dazu gemacht werden, um ständig weggeschmissen zu werden. Aber es gibt ja auch noch andere Kunststoffe, wie zum Beispiel, das war eher das Gebiet, in dem ich gearbeitet habe, im biomedizinischen Bereich, dass man zum Beispiel biokompatible, bioabbaubare Polymere herstellt. Ich habe erst angefangen mit einem Bereich, der heißt Drug Delivery. Das ist sehr, sehr irreführend, wenn man Chemikerin ist und sage ich nach Drug Delivery.
Naja, im Englischen ist es nicht so irreführend, aber auf Deutsch klingt es halt seltsam.
Also vor allem
Drogenkurier auf Deutsch.
Vor allem, weil es gab ja, man kann ja auch oft nichts mit Chemie oder Chemikern anfangen. Das merkt man immer, wenn man dann, also ich früher dann halt nur im Labor war und dann Leute kennengelernt habe und gesagt habe, ich bin Chemikerin, dann anfangs konnte man dann gar nichts mit anfangen und dann irgendwann, seit es Breaking Bad gibt, ist es dann so, ah, kannst du Crystal Meth kochen? Übrigens, ja, also ich kann jetzt das Rezept auch nicht auswendig, aber Crystal Meth ist ja jetzt auch nicht schwieriger zu kochen als irgendwas anderes. Mhm. Wobei jetzt die O-Zähler, also die organischen Chemiker, zu hören jetzt die Nase rümpfen, weil die zu Recht sagen, dass wir Polymerchemiker sehr schlechte, also bisschen banale Köche sind, sag ich mal. Wir machen nicht so schwierig, Kunststoffe sind nicht so schwierig, sag ich mal, zu herzustellen, nicht so wie Wirkstoffe oder so.
Also gibt es da Standesdünkel innerhalb der Forschungsdisziplin?
Unbedingt, klar, immer. Also unter Wissenschaftlern ja sowieso, genauso wie die Physiker, die Chemiker belächeln und die Chemiker dann die Biologen und auch die Mediziner, wobei da einfach nur Neid dahinter steckt, glaube ich, weil die für ihren Doktor so viel gesellschaftliche Anerkennung bekommen. Ja, also es gibt schon, also das muss man auch ganz objektiv sagen, dass zum Beispiel in der synthetischen Chemie die O-Zähler, also die organischen Chemiker einfach die Pros sind. Mhm. Und das sind dann auch die dann auch auswendig Crystal Meth kochen können.
aber wenn das nicht schwieriger ist, als sonst ein Rezept zu kochen, die Zutaten einzukaufen,
ja, ist schon ein bisschen schwieriger. Das ist schwierig. Also dann ist ja bekannt, welche Ausgangsstoffe man haben sollte und ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte das auch irgendwann mal in der Doktorarbeit, wo ich was bestellt habe. Da musste ich so einen ewig langen Wisch ausfüllen, so ein ganz langes Formular, wo man dann alles Mögliche bestätigen muss, dass man das nicht für folgende Zwecke verwendet. Und dann ist es natürlich, kannst du nicht als Privatperson irgendwie bei Sigma Aldrich bestellen, sondern dann musst du ja schon irgendwie an der Uni in einem Forschungsinstitut sein. Aber da, wo jetzt die komplizierte Synthetik und die Polymerchemiker zusammenkommen, ist dann zum Beispiel Drug Delivery. Da geht es um Drugs, also nicht Crystal Meth, aber Wirkstoffe. Zum Beispiel, sagen wir mal, Königsklasse wären Krebswirkstoffe. Mhm. Es gibt ja grundsätzlich eigentlich insofern, also viele Krebsstoffe, die insofern sehr wirksam sind, dass die sehr gut Krebszellen killen können. Mhm. Das Schwierige ist, dass man die gesunden Zellen halt bewahrt. Und das ist ja so, Krebs ist ja sowieso ganz schwierig, weil es ist ja nicht, gibt nicht den Krebs. Krebs sind ganz viele sehr unterschiedliche Krankheiten, aber prinzipiell ist das Schwierige bei Krebs, dass es so unsere, ich sag jetzt einfach mal, unsere eigenen Körperzellen sind. Und entweder löst man dieses Problem, indem man einen sehr spezifischen Wirkstoff an sich herstellt, der sagt, der wirkt nur auf Krebszellen, weil die ja doch noch ein bisschen anders sind. Oder ich habe ein gutes Delivery-System. Und da käme jetzt zum Beispiel ich ins Spiel als Polymerchemikerin und dann würde ich dann mit einer Biologin und einem O-Zähler zusammenarbeiten und würde ich sagen, hier, was braucht ihr denn? Was für eine Verpackung? Und dann sagen sie, ja, es muss natürlich erstmal Wasser, entweder wasserlöslich oder irgendwie hydrophil sein. Das muss dann, dass den Wirkstoff gut verpacken, dass das Immunsystem, wenn ich den jetzt einspritze, das nicht sofort einfach weggeräumt wird und nie ankommt, da wo er soll. Er soll Krebszellen erkennen. Na, da gibt es zum Beispiel Sachen wie, Krebszellen haben bestimmte, zum Beispiel mehr Folsäure als gesunde Zellen. Dann kannst du Folsäurerezeptoren noch dran machen und dann muss da irgendwie das von der Krebszelle gegessen werden, sag ich, oder reinkommen. Mhm. Und dann muss halt wieder entpackt werden, ne? Weil wenn du es zu gut einpackst und es in die Krebszelle reinkommt und dann einfach verpackt da drin rumliegt, dann bringt es ja auch nichts. Mhm. Und das ist eben dieser Drug Delivery Ansatz. Ganz aktuell eigentlich wegen den mRNA-Impfstoffen. Nicht, weil mRNA an sich jetzt so gefährlich wäre, sondern weil das so ein gängiger Körperstoff ist und wenn du den einfach nackt injizieren würdest, würde es nicht viel ausrichten, das würde dann auch irgendwie schnell abgebaut werden oder sonstiges. Das musst du auch quasi ein bisschen schützen. Und da hat man vielleicht auch schon mal als Laie jetzt in den letzten Jahren gehört, Lipide, so eine Lipidhülle, das ist auch so ein eher einfacheres Drug-Delivery-System. Und genau, damit habe ich angefangen. Und habe dann.
Aber das ist jetzt keine genaue Adresse. Also da schaut man nur, dass man einen Wirkstoff möglichst weit und lang im Körper transportieren kann und irgendwann einmal ist diese Lipidhülle dann schon weg, aber dann ist er schon weit genug drinnen und
genau, dass Impfstoffe er wirken kann. Sind nicht so in der Drug Delivery Sicht nicht so kompliziert, weil die müssen ja auch nicht ist ja egal, man kann es in den Arm impfen und dann dort wird dann das Immunsystem aktiv. Wenn ich jetzt es gibt auch viel Ansätze mit mRNA oder anderen RNA. Ich hatte damals mit siRNA gearbeitet. Das steht für Small Interfering RNA. Es gibt halt unterschiedliche gentechnische, nennt man das Gentechnik in dem Fall? Gentechnische Ansätze. Also mit, ihr wisst schon, was ich meine. Also solche Ansätze, um auch therapeutisch zum Beispiel bei Krebs einzusetzen, ist aber viel komplizierter. Also jetzt gibt's auch wieder einen neuen Hype seitens, oh, jetzt haben wir mRNA-Stoffwahl. Das hat ja schon mal geklappt. Ja, als nächstes Krebs. Da bin ich noch so ein bisschen pessimistischer, weil ich weiß, auch aus eigener Erfahrung, dass da noch sehr, sehr viele mehr Steps erstmal noch abgehakt werden müssten.
Weil die müsste man ja, wenn es einen Tumor gibt, ganz präzise in der Körperregion hinbringen und die müssten dann aber dort nicht wie die Kuh vorm Tor stehen, sondern die müssten wissen, was zu tun ist und das auch machen.
Ja.
Und da ist man noch nicht so weit oder da ist man schon am Weg dorthin oder da hat man schon eine Idee, aber es fehlt noch weniges.
Es gab schon viel Fortschritt in den letzten Jahren, Jahrzehnten in der Krebstherapie als solches. Ich bin mir nur nicht sicher, ich reg mich immer tierisch auf, wenn es so Schlagzeilen gibt mit hier neues Mittel gegen Krebs gefunden. Dann frage ich mich, welcher Krebs denn überhaupt? Ne, weil, wie gesagt, das sind die verschiedenen Krebsarten, sind sehr unterschiedliche Krankheiten, die auch mechanistisch auch unterschiedliche Ursachen haben können und auch unterschiedlich schwer oder leicht zu behandeln sind und es gibt ja manche Krebsarten, wie Brustkrebs zum Beispiel, die sehr gut behandelbar sind. Und spielen so viele Faktoren mit, dass man auch nicht sagen könnte, ja, dieser irgendwie, weiß ich nicht, mRNA-Ansatz wäre jetzt der Ansatz. Das ist vielleicht der Ansatz für eine bestimmte Krebsart. Bei was anderem ist es irgendwie, es gibt ja auch so Autoimmunansätze, dass man sagt, wie breche ich das runter, dass man quasi das eigene Immunsystem trainiert, den Krebs anzugreifen. Und vieles mehr, ne? Und dann natürlich klassische Chemo.
Ich glaube, Immuntherapie nennt man das, oder?
Ist das? Immuntherapie, ja. Und dann klassische Chemo und dann so zu gucken, wie kann man denn mit der, die ja eigentlich schon gut funktioniert, wie kann man denn die Nebenwirkungen der Chemo zum Beispiel runtersetzen? Ne? Das gibt halt unterschiedlichste Ansätze. Und insgesamt ist da schon viel passiert, aber es gibt halt nicht jetzt so das Ding, wo man sagen würde, das ist jetzt das, unser heißer Kandidat.
Ist das jetzt so ein bisschen eine Näherungsarbeit wie bei der Narkotisierung, wo man ja, glaube ich, bis heute nicht ganz genau weiß, was während einer Anästhesie im Gehirn passiert, aber man hat durch so viele Anwendungen, so viel Erfahrung, wie man feiner dosiert, sodass es diese Aufwachräume bei ganz vielen Operationen auch gar nicht mehr braucht, weil die Menschen ja ohne dies nur ganz knapp unter dem Bewusstsein sind. Ist das in der Krebstherapie so eine Annäherung, dass man sagt, man wird immer besser, aber es gibt jetzt nicht diesen goldenen Schuss, dass man auf einmal dann gewonnen hat.
Also in den letzten Jahren hat sich schon sehr viel in der Krebstherapie getan und das sind dann halt immer so einzelne Durchbrüche. Also es gibt nicht dieses, jetzt haben wir ein Medikament gegen Krebs gefunden, was sie meinte, aber es gibt immer Sachen, dass man auf einmal einen großen Schritt weiterkommt. Das betrifft dann normalerweise bestimmte Krebsarten, wo auf einmal die Überlebensdauer von Patienten, die diese Diagnose haben, auf einmal viel länger wird. Ja, ein großer Bereich, in dem unglaublich Fortschritte in der letzten Zeit gemacht wurden, ist halt die Krebsimmuntherapie, die du angesprochen hast. Da gibt's auch was Interessantes zu wissen über Alpakas. Und ich habe den Eindruck, dass dich Alpakas interessieren.
Ja, ausgesprochen. Die sind ja heute sehr prominent auf der Bühne. Und zwar indirekt durch Ex-Alpaka-Körper, wie soll man sagen, Inhaltsstoffe. Ja, also und natürlich ideell sind sie heute den ganzen Abend präsent.
Einige dieser Krebs-Immuntherapie-Ansätze, was man dann, also was ich schiebe noch was anderes dazwischen, was ich davor noch sagen wollte. Also du hast gefragt, ob man dann vielleicht das nicht versteht, aber trotzdem benutzen kann mit der Narkose. Genau. Und ich glaube, es ist bei den Fortschritten in der Krebstherapie genau andersrum. Man hat neue
Grundlageforschungsdurchbruch. Man hat verstanden, wie der Krebs entsteht und welches Target, welches Molekül, welcher Punkt im Stoffwechsel angegriffen werden muss. Und dann kann man
Erfolg haben. Aus diesen Grundlagen Durchbruch, neues Verständnis, das man hat, es sind dann neue Medikamente geworden. Und das sind diese Schritt für Schritt Durchbrüche, die wir in der Krebstherapie haben. Oft wird dann, dass das Medikament, das dann am Schluss rauskommt, ist zurzeit oft ein monoklonaler Antikörper, der an einer bestimmten Stelle entweder im Körper oder an den Krebszellen ansetzt, um da was zu verändern, was dann dazu führt, zum Beispiel, dass das Immunsystem die Krebszellen besser erkennt. Und Alpakas gehören zu den Kamelen und haben ganz besondere Antikörper, die ganz besonders klein sind. Das sind die sogenannten Nanokörper, weil sie viel kleiner sind als andere Antikörper, die wir so kennen. Und da wird viel dran gearbeitet im Moment, dass man diese Antikörper für solche Anwendungen benutzt, weil dadurch, dass sie so viel kleiner sind, kommen die auch viel besser, zum Beispiel können die so ein Gewebe viel besser durchdringen und sowas. Da gibt es viele Anwendungen, die gerade...
Cool, und explizit Alpakas und Lamas zum Beispiel auch?
Alpakas, Lamas, genau. Aber also es ist die ganze Kamelgruppe hat das wohl. Aber
Kamele auch. Also.
Man sieht dann öfter Leute, die explizit an Alpaka-Antikörpern oder an Lama-Antikörpern arbeiten, um die dann so nutzen zu können.
Cool. Das ist natürlich eine sehr schöne Verbindung zum heutigen Abend. Wenn du gearbeitet hast an Drug Delivery, im Englischen ist Drugs zumindest mehrdeutiger Begriff, der also verwendet wird. Im Deutschen hat es auch eine Zeit lang gegeben, der Begriff Drogerie deutet darauf hin, dass Drogen bei uns auch mal ein neutralerer Begriff waren. Wann ist denn das quasi für das Wort schief gegangen, dass es nur noch schlecht verwendet wird?
Es ist eh interessant, sich mal drüber so Gedanken zu machen, wann, was eigentlich eine Droge ist und was nicht, also letztendlich ist. Aber jetzt kommt Jens mit seiner, geballten, unnützen Wissenskompetenz.
Rein zufällig weiß ich, dass das Wort Droge von getrockneten Pflanzen kommt. Das war ursprünglich der Begriff für eine getrocknete Pflanze, die dann halt wahrscheinlich eine Heilkraft haben sollte oder nicht. Dann ist dann, glaube ich, übers Holländische sowohl ins Englische wie auch ins Deutsche geraten. Vielen Dank.
Und auch diese dass in Drogerien auch Kosmetik gibt, ist auch historisch bedingt. Das war auch früher alles zusammen, hat sich dann irgendwann so getrennt. Ja, ich weiß nicht, was für Community Management ihr habt, aber das kann ja vielleicht, weiß das ja irgendjemand von denen, die zuhören. Aber tatsächlich habe auch ich mich von den Drugs getrennt in meiner Doktorarbeit. Wollte eigentlich Drug Delivery machen, weil ich das auch, ich war während meiner Diplomarbeit in Boston und habe dort in einer größeren Drug Delivery Gruppe gearbeitet. Dann wollte ich das in der Doktorarbeit irgendwie weitermachen. Habe dann ein neues Polymer hergestellt, wo ich dachte, wäre ein gutes Drug Delivery System oder eine gute Basis. Und dann ist mir das ständig vergelt. Also es ist ein Gel geworden. Immer wenn ich dann irgendwas Bestimmtes dazugegeben habe, am Anfang war es Säure. Und dann habe ich aber festgestellt, das passiert auch, wenn ich eine hochkonzentrierte Salzlösung dazugebe. Und dann habe ich ich konnte mir überhaupt nicht erklären, mechanistisch, was das sein könnte. Dann habe ich einfach in meinen Chemikalienschrank geguckt und habe einfach random wirklich Sachen gelöst und dazugegeben, um zu gucken, wann es vergeht und wann nicht. Und habe dann halt herausgefunden, dass es sich halt mit Säuren und mit Ionen und die Chemiker, die zuhören, nicht nur mit divalenten Ionen, das wäre easy, ja sowas wie Kalzium, Magnesium hat halt quasi zwei Anknüpfungspunkte, wo man sagen würde, da kann eine Verknüpfung von Ketten entstehen. Das ist letztendlich ein Gel. Ein Gel muss man sich vorstellen. Ich mache ein Polymer, das kann man sich vorstellen, eine lange Kette. Und wenn ich diese Kette jetzt so ein bisschen leicht verknüpfe, denkt an so ein Netzwerk oder einen Schwamm und dann saugt sich das noch so mit Wasser auf, dann entsteht ein Gel. Das heißt, es muss irgendeinen Verknüpfungspunkt geben und solche Ionen, divalente Ionen, also Magnesium 2+, Calcium 2+, die können das. Das sind sogenannte physikalische Gene, aber es ging auch mit Natrium, was monovalent ist. Das war sehr strange. Und ich weiß auch, ich war kurz nachdem ich das entdeckt habe, war ich dran mit Institutsvortrag und musste das dann vortragen, wusste halt überhaupt nicht, was da passiert. Und dann habe ich das einfach als Quiz so für das Institut so eingebaut und war ziemlich fun. Ich so, hey, ich habe hier was Neues und wenn irgendjemand eine Ahnung hat, was hier passiert, spricht mit mir. Und dann habe ich tatsächlich mal nach anderthalb Jahren oder so mein Thema nochmal gewechselt in der Doktorarbeit und habe am Ende über
Und dann hat die SD-Karte leider beschlossen, nicht mehr aufzeichnen zu wollen, sondern das soll wer anderer für sie machen. Deshalb sind die letzten 2-3 Minuten des Gesprächs leider nicht für die Nachwelt festgehalten. Wir haben dann noch ein bisschen geredet. Was denn da rausgekommen ist bei der Präsentation, haben dann aber sofort auf die Stadtsaalbühne düsen müssen und hätten ohne dies nicht darüber reden können, wie alle drei von ihrem ursprünglichen Forschungsgebiet in die Wissenschaftskommunikation gekommen sind. Das haben sie dann aber auf der Stadtsaalbühne im Rahmen der sehr schönen Preisverleihung erzählt. Da war dann auf der Bühne das Team von NDR Info Coronavirus Update. Das kann man nachschauen. Auf YouTube steht der Livestream nach wie vor. nicht mehr live, sondern nur noch als Stream zum Nachschauen, wenn man Oberhummer Award eingibt. Wir werden es auch verlinken in den Shownotes und kommen jetzt zur prosaischen und einstimmigen Verkündigung am Ende. Es ist nicht nur eine Folge des Podcasts ausgefallen durch Corona im Ensemble, sondern auch die Show Bezi und die Science Busters an der Oranier Puppenbühne hat leider verschoben werden müssen. Wir haben in der letzten Ausgabe ausgiebig darüber geredet, was denn die Oranier Puppenbühne ist, was das bedeutet, wie es dazu gekommen ist und was wir dort vorgehabt hätten. Das ist auf Mai 2023 verschoben. Dann werden wir die Show nachholen, kommendes Jahr. In der Saison gibt es nur noch wenige Termine mit den Science Busters beziehungsweise Solo mit mir am 25.06. eine kurze Version von Glückskatze am Donauinselfest in Wien. Tags darauf zwei Vorstellungen im Theater im Park in Wien. Um 16 Uhr Science Busters for Kids, unsere Kindershow. Und am Abend ein Update von Corona-Spezial Martin Moder und ich und unsere Corona-Show ebenso im Theater im Park um 20 Uhr. Und dann noch quasi als Rausschmeister aus der Saison 4., 5. Juli noch je zwei Vorstellungen. Global Warming Party Hard, unsere Klimashow für Jugendliche und Science Busters for Kids für die Jüngeren am Next Liberty in Graz, 4. und 5. Juli und dann ist Sommerpause. Unsere Staffel neigt sich auch. Morgen gibt es das Saisonfinale auf ORF 1 um 23 Uhr. Anfang September wird aber die nächste Staffel aufgezeichnet, wieder an der Universität Graz und kommt dann ab Mitte oder Ende September zur Ausstrahlung. Danke vielmals fürs Zuhören. Alle Links und Hinweise findet man in den Shownotes. Fragen zur heutigen Sendung und andere Fragen, die wir beantworten können oder sollen, bitte an podcast@sciencepastors.at als Mail oder über Instagram oder Facebook. Gerne als Audio-File, dann können wir die Frage wieder einspielen. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten. Schönen Sommeranfang und bis zum nächsten Podcast in 2 Wochen.